Fritz.
Katrin Thüring.
Heini.
Die Sprechstunde.
Herzlich willkommen, Berlin und Brandenburg, nach langer Zeit endlich mal wieder hier hinter diesem Fritz-Mikro. Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein, und zwar heute die ganze Woche. Für alle, die diesen Sender gar nicht kennen, ne? Die zum ersten Mal jetzt durchs Sendegebiet fahren und sagen, was quatscht ihr denn da? Ja, ich quatsche sogar eine ganze Stunde, immer mittags von 12 bis 13 Uhr, und zwar zu einem bestimmten Thema, und heute geht's um Depressionen. Bei mir mit im Studio ist mein lieber Kollege René Träder.
Hallo.
Auch, kann ich dich psychologisch schimpfen?
Ja, also ich habe Psychologie studiert und hier mache ich natürlich die Nachrichten bei Fritz, aber darum passt es heute ganz gut.
Also du bist auf alle Fälle jemand, der sich mehr als alle hier bei Fritz und beim RBB zusammen mit der menschlichen Psyche auskennt und auch viel weiß darüber, was passiert eigentlich in uns drin. Wir kommen auf das Thema Depressionen. Viele von euch haben es vielleicht mitbekommen, gerade wenn ihr Twitter-User seid oder bei Facebook. Es gibt einen Hashtag, der geht seit Donnerstag wirklich im Minutentakt. Kommen da neue Tweets, und dieser Hashtag heißt Not Just Sad, also nicht einfach nur traurig. Das Ganze angezettelt hat Jana Selig, die ist Bloggerin und beschreibt es so, dass sie gesagt hat, sie saß zu Hause und sie wollte nicht schon wieder irgendwie einen Freund oder die Familie, Freundin anrufen und sagen, mir geht's nicht gut, ne, so das Gefühl beschreiben von ihrer Depression, und hat gesagt, ich nehme jetzt eben Twitter als Ventil, hat dann gepostet, ungefähr den Zustand, wie es ihr geht, dass sie eben nicht nur traurig ist, sondern dass es mehr ist, dieses Gefühl der Depression, dann unter dem Hashtag Not Just Sad, der sich dann irgendwie ergeben hat, und seitdem geht's wirklich richtig ab, ne? Also ganz viele Leute, die sagen, mir geht's ähnlich, die versuchen das Gefühl in 140 Zeichen zu beschreiben, wie es ihnen geht, und das nehmen wir als Anlass, René und ich, mit euch darüber zu sprechen. Ja, vielleicht mal die Tore zu öffnen, raus aus der Scham hin zum, das ist einfach ein Teil unserer Gesellschaft, diese Krankheit. Wenn man sich ein Bein bricht, würde man ja hier auch anrufen und sagen, ich musste dann in die Reha und dann habe ich ewig das Bein hinterhergezogen und ein bisschen sieht man es noch, aber ich habe mir Hilfe geholt und so war das Gefühl.
Vor allem beschreibt dieser eine Satz das auch schon so schön. Es ist eben nicht einfach nur traurig, sondern es ist viel, viel mehr und eine richtige Erkrankung, die man eben doch ernst nehmen muss, sowohl als jemand, der eine Depression gerade hat, als eben auch Angehörige.
Genau, und wir würden jetzt in dieser Stunde euch dazu motivieren, anzurufen unter der 0331 70 97 110. Die Tore zu öffnen, so wie es eben die Jana Selig gemacht hat, und nicht nur zu schreiben, sondern auch mal zu erzählen, wie geht es euch? 4 Millionen Menschen in Deutschland, grob geschätzt, ja, das, was man irgendwie abschätzen kann, leiden unter Depressionen. Wie genau würdet ihr dieses Gefühl beschreiben? Wann habt ihr gemerkt, also diejenigen von euch, die es betrifft, Moment mal, ich bin nicht traurig, ich bin einfach leer und stumpf und aggressiv, da geht ja ganz viel mit einher, mit Kopfdruck und so weiter. Das ist ja wirklich eine Krankheit, die sehr vielfältig und vielschichtig ist, ne? Für andere, die nicht wissen, wie der Zustand ist, auch schwer zu beschreiben, aber wir versuchen es heute mal. Beschreibt mal, wenn ihr in der Situation seid, wie geht's euch? Wie findet ihr, geht die Gesellschaft bzw. eure Freunde und Kollegen damit um? Seid ihr die Aussätzigen, weil ihr mal gesagt habt, habt depressive Verstimmungen und seitdem gehen die Kollegen große, große Umwege um euch und denken, oh Gott, die oder den darfst du ja nicht mal mit der Pinzette anfassen, was nicht so ist. Ja, das ist einfach die Unwissenheit, aber ist ja auch, das können wir zum Beispiel auch besprechen, wie Freunde und Familie sich verhalten können, sollen, dürfen, wenn sie wissen, da gibt's jemanden bei mir im Freundeskreis, der hat diese Krankheit.
Ja, das sollte man auf jeden Fall erstmal nachfragen, vorsichtig sein, sich mit guten Ratschlägen auf jeden Fall zurückhalten. Viele sagen ja dann immer gleich, na guck doch mal, ist gerade so schönes Wetter, oder wollen wir nicht mal was Schönes machen. Eben mit dem Gedanken, derjenige muss einfach nur gute Stimmung bekommen, aber das ist es eben nicht allein so, das reicht nicht. Viele Leute beschreiben das, dass sie so im Tunnel sind, wenn sie eine Depression haben, dass sie also völlig antriebslos sind. Schon eine kleinste Bewegung zu Hause kann schon zu einer völligen Müdigkeit auch bei den Leuten führen, und dieses Mitreißen wollen ist eben in dem Sinne nicht produktiv.
Es macht eher noch mehr das Selbstwertgefühl runter, habe ich so das Gefühl, ne? Dass man irgendwie, dann ist denn, als würde man falsch ticken.
Und ganz viele Leute haben dann auch Schuldgefühle erst recht. Also wenn sie dann von ihren ganzen Bekannten immer gesagt bekommen, hey, raff dich doch mal auf, sei doch nicht so, guck doch mal, die Welt ist doch schön, dass sie dann zu Hause sitzen und wirklich Schuldgefühle entwickeln und denken, ja, warum bin ich denn so und was stimmt denn nicht mit mir? Und das aber dann wirklich in so eine negative Spirale plötzlich geht.
Not just sad, so ist der Hashtag, der seit Donnerstag seine Runden macht auf Twitter. Wir würden heute gerne mit euch über Depressionen sprechen, über depressive Verstimmung, vielleicht in eurer Familie, bei euch selbst, im Freundeskreis. Und ich habe eben René Träder bei mir im Studio, selbst Psychologe, der dem einen oder anderen, der Fragen von euch vielleicht auch hat oder nicht weiter weiß, auch Hilfe stellen kann. Philipp, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Hallo.
Hallo Philipp, du bist 25 Jahre jung, rufst an aus Dresden, ne?
Genau. Richtig.
Und wie geht's dir?
Jetzt geht's mir wieder gut.
Das heißt, es ging mir eine ganze Weile nicht gut.
Genau. Ich hatte in der Kindheit hatte ich Lymphdrüsenkrebs und das hat mich eigentlich in der Zeit gar nicht so mitgenommen, aber erst mit ja, vielleicht so 15, 16 hat mich das dann eingeholt. Und da kam das dann alles hoch und die ganze Verarbeitung. Und ja, da hatte ich dann richtig Todesangst, alles, was dazugehört. Und auf einmal schlug das alles um und ich war dann innerlich gar nichts mehr. Also ich hatte keine Gefühle mehr. Ich saß nach der Schule den ganzen Tag zu Hause und bin immer nur nach vorne und hinten gewippt oder zur Seite. Hab nichts mehr unternommen, hatte eigentlich keine Freunde. Mein Vater war eigentlich auf Montage, meine Mutter war mal arbeiten, also war keiner da, außer mein Bruder. Und ja, da bin ich ganz schön abgesackt.
Und war dir oder in deiner Familie das da schon jemandem bewusst, dass das jetzt ernst ist? Also das ist nicht irgendwie Pubertät, der Junge ist 15, der sitzt halt zu Hause?
Ich glaube, mein Vater hat das mal so ein bisschen mitgekriegt, als ich mal so eine extreme Tiefphase hatte. Und da hat er mal so einen Versuch gemacht, mit mir zu sprechen, aber einfach nicht angekommen.
Und weißt du noch, was er gesagt hat? Also wie hat er versucht, mit dir zu sprechen?
Ja, da kamen dann so eine typischen Wörter wie lass den Kopf nicht hängen und es ist alles gar nicht so schlimm und es wird schon alles wieder besser. Naja, es hat halt nicht funktioniert.
Mhm. Und wie würdest du das Gefühl, es ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her, ne?
Ja, genau.
Wie würdest du das Gefühl beschreiben, dieser Depression?
Es geht gar nichts mehr. Es geht weder vor noch zurück. Man hat oft nichts Lust, wenn man sagt, ja, jetzt geh doch mal raus an die Sonne oder so. Und da sagt ich mir, ich kann nicht. Ich komme nicht hoch einfach.
Es macht auch keinen Sinn. Wozu soll ich in die Sonne gehen? Mir geht's immer gleich, ne? Ob ich in der Sonne sitze oder zu Hause.
Genau. Und das ist eigentlich alles egal. Egal, was du machst. Egal, ob du Sport machst oder ob du dich mit Freunden triffst oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur das. Du bist in dir selber gefangen eigentlich.
Und wie ging es dann weiter? Also wann war klar, ich oder deine Eltern oder Arzt, dass du mal in Behandlung musst?
Also wir haben ziemlich viele in meinem direkten Umfeld. Ich habe dann auch gerade so noch das Abi geschafft. Und da haben mir auch viele schon gesagt, naja, wie wär's denn eigentlich, wenn du dich mal so in Behandlung begibst oder wenn du mal irgendwie Hilfe suchst und alles. Aber von alleine ist da überhaupt kein Antrieb. Von alleine ist es ganz, ganz schwer.
Und wie war das aber für dich, als die Leute zu dir gesagt haben, wie wäre das mit einer Therapie für dich? War das so, dass du gedacht hast, ja okay, oder ist es eher so eine auf Ablehnung dann bei dir gestoßen?
Also bei mir ist es auf Ablehnung gestoßen, weil ich dachte, also die sind doch doof, was sagen die mir hier? Also ich kam mir direkt hier auf den Schlips getreten vor. Mhm. Und ich fand es auch mitunter sehr gemein, weil die eben alle gesagt haben, naja, ich selber will eigentlich nichts mit dir machen, aber such dir mal Hilfe bei jemand anderem. Mhm. Und das fand ich eigentlich, das ist so eine unterbewusste Ablehnung.
Mhm. Hast du auch Antidepressiva genommen?
Nein, zum Glück nicht.
Sondern alles über eine Verhaltenstherapie gelöst, oder?
Na, Therapie hatte ich eigentlich gar nie. Ich hatte mir eigentlich alles selber erlesen. Ich hatte mir ein paar Psychologiebücher ausgeliehen, die durchgelesen. Und da hatte ich eigentlich erkannt, dass man eigentlich heutzutage, oder dass ich auch völlig falsch erzogen wurde. In dem Sinne, man darf sich eigentlich nicht schlecht fühlen in der heutigen Zeit. Man muss immer, egal ob man auf Arbeit kommt, dann sagen alle, wenn man so keine gute Miene drauf hat, dann sagen alle, Mensch, lächel doch mal oder Mensch, sei doch nie so schlecht drauf und alles. Aber das ist eigentlich total falsch.
Mhm. sondern dass man authentischer sein muss in dem, wie man sich fühlt, und dann reguliert sich das, so ist deine Meinung. Aber René, wenn ich richtig informiert bin, ist doch eigentlich, also eine Depression, da müssen immer viele Sachen zusammenkommen, ne? Aber ist das nicht so, dass wenn man depressiv wird, auf alle Fälle man da im Gehirn bestimmte Sachen nicht mehr funktionieren, dass bestimmte Botenstoffe nicht weitergehen und so?
Also Neurotransmitter sprichst du wahrscheinlich an, Serotonin und Noradrenalin, das sind so die beiden, da hat man entweder zu viel oder zu wenig von, also das ist nicht richtig gut reguliert im Körper, und deshalb können Medikamente tatsächlich auch ganz gut an der Stelle sein, weil sie einen unterstützen, dass es wieder ins Gleichgewicht gerät, und dann verändert sich das Denken tatsächlich auch und die Motivation, man hat wieder Lust, weil ganz häufig sind Leute ja antriebslos, haben keinen Sinn mehr, haben keine Lust mehr, was zu machen, auch Schlafprobleme sind ganz häufig vorhanden, und da können die Medikamente so ein erster Schritt auf jeden Fall sein, um auch wieder ein neues Denken zu erzeugen.
Aber grundsätzlich würdest du sagen, sollte man dann noch, also jeder wie er will, ne, so wie Philipp gesagt hat, halt einfach viel gelesen und so, aber eine Psychotherapie machen?
Jetzt, Psychotherapie ist natürlich so die professionelle Art und Weise, damit umzugehen. Und wenn ich mir jetzt ein Bein breche, dann würde ich natürlich auch zum Arzt gehen und würde nicht erstmal selbst irgendwie mich da umwickeln oder so. Und wer also das Gefühl hat, eine Depression zu haben, der sollte auf jeden Fall zum Psychotherapeuten gehen und mit dem sprechen. Und der kann dann ja immer noch schauen, was ist es denn tatsächlich. Und bei Philipp klang es nun so, dass es ihm auf jeden Fall schon sehr viel geholfen hat, dass er sich damit auseinandergesetzt hat und sich selbst erstmal Wissen angelesen hat und seine eigene Situation überdacht hat. Das kann auf jeden Fall ein erster Schritt erstmal sein.
Philipp, kannst du dir erklären, also du hast ja relativ schnell heute zum Telefon gegriffen, vielen Dank dafür. Und bei Twitter habe ich ja vorhin erzählt, ne, unter dem Hashtag Not Just Sad, also nicht nur traurig, twittern wirklich ganz viele, im Minutentakt kommen da neue Sachen rein, das, um zu beschreiben, wie es ihnen geht in der Depression, aber ansonsten ist es natürlich sehr mit Scham behaftet. Ne? Also hier glühen jetzt die Leitungen auch nicht, sondern ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt vor dem Radio sitzen und denken, ist ja ganz interessant, mal zuzuhören, aber irgendwie selber zu erzählen, dass in meiner Familie vielleicht Depressionen ein großes Thema sind, vielleicht Eltern, Mutter auch depressiv, damit groß geworden, oder Freunde und man weiß nicht, wie die sich verhalten, oder man selbst. Die Scham ist groß, ja?
Ja, genau. Also ich habe mich ja auch immer zurückgezogen, weil ich dachte, ich werde von den anderen irgendwie als blöd oder als ja irgendwie doof gesehen, wie ich mich verhalte, warum ich mich halt immer zurückziehe und alles. Aber keiner kam halt mal auf mich zu und hat gesagt, ey, was ist denn eigentlich wirklich los? Mhm. Und das finde ich mit dieser blöden Volkseinstellung zusammen, warum darf man sich eigentlich nicht auch mal schlecht fühlen?
Und du meinst nicht schlecht fühlen depressiv, sondern allgemein, dass man fühlt sich mal gut, mal schlecht, alle Gefühle sind
genau.
Okay.
Es geht ja im Leben, geht's ja immer hoch und runter, und das ist immer wie so eine Auf- und Abbahn. Und ich denke, wenn man nur nicht immer, sag ich mal, auf der hellen Seite des Lebens wohnt oder ziemlich viele Schicksalsschläge in seinem Leben erlebt, dann fühlt man sich halt öfters mal schlecht. Mhm. Und das, wenn sich dann alles übereinander staut und wie bei mir halt in meiner Jugend eben die Pubertät und dann noch die unterdrückte Krankheitsbewältigung eigentlich, das hat sich dann alles so zu viel angestaut, dass dann, also soweit ich mir so erlesen habe, meine Psyche das dann eben nicht mehr ausgehalten hat und dann einfach abgeschalten hat, innerlich.
Philipp, mich würde noch interessieren, stell dir vor, in deinem Bekanntenkreis oder auf der Arbeit entdeckst du jemanden, wo du das Gefühl hast, der hat vielleicht auch eine Depression. Wie würdest denn du jetzt damit umgehen? Also du hast ja schon gesagt, wie dein Vater dich angesprochen hat, das war nicht hilfreich, und dass Freunde zu dir gesagt haben, geh zum Therapeuten, war nicht hilfreich. Was wäre jetzt so dein Weg?
Weil ich das selber im Prinzip schon durchgemacht hatte, also ich habe seit sehr lang keine akute Phase mehr, das heißt, bei mir trat das wie immer so in Schüben auf, dass mich das extrem runtergerissen hat. Und ich denke, wenn jemand außerhalb von so einem akuten Schub ist, und ich denke mal, das merkt man dann auch an anderen, würde ich bewusst auf die Leute zugehen und denen versuchen zu helfen. Weil ich denke, wenn ich da noch so offen wäre oder bin und dann sage, hier, also hör mal zu, ich habe das selber alles schon durch. Mhm. Und ich denke mal, das ist, wenn dir jemand sagt, du, ich hatte das selber schon, dann hört man dem, denke ich mal, ein bisschen mehr zu, als wenn man nur so ein Fachwissen aus dem Buch hat.
Mhm. Ich glaube, großes Thema ist, dass man immer authentisch sein darf. Also es ist natürlich schwierig, irgendwie auf der Arbeit kannst du dich jetzt hier nicht so irgendwo hinlegen, aber dass man trotzdem authentisch wenigstens seinen Freunden gegenüber sein kann, dass man, weil man zu Hause nicht gelernt hat, scheint ja bei dir auch so der Fall gewesen sein, Philipp, ne, dass man zu Hause bestimmte Sachen durfte man nicht ausleben, wenn man traurig, wütend, aggressiv war, dass man das irgendwie lernt und dann auch mit aufnimmt in diesen großen Pott von Gefühlen.
Genau. Und dann staut sich das eben alles an und dann wird es einfach irgendwann für die Psyche zu viel. Und dann explodiert es einfach oder es fällt in ein Loch.
Philipp, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, ich habe zu danken.
Bis bald.
Dank.
Tschüss.
Tschüss.
0331 70 97 110 ist die Telefonnummer in diese Sendung. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns zum Thema Depressionen zu sprechen, Erfahrungen auszutauschen, vielleicht auch den ein oder anderen Rat zu holen, denn bei mir im Studio ist René, der ist Psychologe und weiß viel mehr als wir. Und deshalb traut euch, ruft an. Und Jenny.
Ja.
Aus
hallo.
Berlin.
Ja, hallo.
Du bist nicht persönlich betroffen, aber hast eine Freundin, ne?
Genau.
Erzähl doch mal.
Also ich persönlich habe zwar auch schon meine Erfahrung mit Depressionen gemacht, aber ich habe jetzt eine Freundin, die ist keine Deutsche, die ist jetzt seit ungefähr 2 Jahren hier und ist eben auf Arbeitssuche und findet nichts, hat auch in ihrem Heimatland mit
wo
der Familie.
Wo ist sie her?
Probleme, die kommt aus Spanien.
Mhm.
Und es steht irgendwie ständig unter Druck, irgendwie Arbeit zu finden, Deutsch zu lernen, ihrer Familie zu gefallen und alles. So dass sich das dann insofern auswirkt, dass immer wenn wir uns treffen, sie sich immer nur auskotzt. Also wirklich ja, und hier, und das ist alles so schlimm, und die Kollegen auf Arbeit, weil sie jetzt in einem Hotel arbeiten muss, anstatt als in ihrer Fachrichtung. Und ja, und die Kollegen behandeln mich nicht gut. Und
ist in so einer Spirale das alles erstmal.
Genau.
Und woran machst du fest, dass sie unter einer Depression leidet?
Dass sie tatsächlich seit 2 Jahren, jedes Mal, wenn wir uns treffen, fängt sie erstmal an zu weinen.
Mhm.
Wenn sie halt von ihrer Situation erzählt und sie hat halt auch so dieses Problem, dass sie dann so krasse Antriebslosigkeit dann auch hat. Also sprich, sich nicht schafft aufzuraffen, dann tatsächlich an ihren Bewerbungen zu arbeiten, und wenn sie fertig ist mit der Arbeit im Hotel, dann hat sie keinen Bock mehr auf gar nichts und wie gesagt, und immer halt so eine komplett negative Grundstimmung, also die auch, wo man nichts machen kann.
Also du hörst dich auch so ein bisschen so an, dass es dann auch anstrengend ist, sich mit ihr zu treffen, ne?
Ja, das Problem ist, also ich habe ihr dann auch irgendwann mal gesagt, ich habe dich total gern und ich würde dir wahnsinnig gern helfen, aber ich kann es nicht. Und jedes Mal, wenn du sozusagen dann über wie schrecklich das alles ist, kommst, macht das mir auch ein furchtbar schlechtes Gefühl, weil ich dir auch nicht dabei helfen kann. Und deswegen habe ich ihr gesagt, bitte such dir doch mal einen Fachmann, mit dem du dann auf Spanisch das auch mal bearbeiten kannst, weil ich kann dir nicht helfen. Es geht einfach nicht, und wenn wir uns treffen, geht es mir danach schlecht.
René, es ist ja trotzdem gar nicht so leicht, ne? Geh mal in Behandlung bedeutet, es ist erstmal relativ simpel, an die Liste zu kommen. Mhm. Da ruft man nämlich einfach bei der Barmer AOK oder wo man sonst versichert ist an. Dann schicken die dir irgendwie einen riesen Flatschen an Psychologen, die irgendwie im Umkreis von 20 Kilometer wohnen. Dann telefoniert man die ab, man muss auch nicht zum Hausarzt oder so. Mhm. Und dann sagen die, ja, in 6 Monaten haben wir was frei, setzen wir sie auf die Warteliste. Dann haut man seinen Kopf ungefähr 3-mal gegen den Kühlschrank und denkt sich, juhu, noch 6 Monate. Aber dann geht man dahin, hat den ersten Termin und die kümmern sich um alles Weitere mit der Kasse, wie viele Stunden man bekommt und so. Aber die Wartezeiten sind schon lang, oder?
Ja, das ist ein total doofes System, was hier gerade herrscht. Also es gibt zu wenig Psychotherapeuten und einfach die Nachfrage ist sehr viel größer. Also was man machen kann, man kann natürlich immer andeuten, dass es einem wirklich ganz, ganz wichtig ist und auch deutlich machen, dass man gerade in so einem Loch ist und dass man jetzt gerade mal so einen Moment gefunden hat, um anzurufen oder vorbeizugehen und dass man die Energie eigentlich nutzen will. Man kann natürlich auch immer versuchen, in Randbezirke zum Beispiel zu gehen, von Berlin, wo vielleicht weniger los ist. Oder auch wer in Brandenburg wohnt, der findet auch eher und vielleicht noch einen Therapeuten, wo was frei ist. Ansonsten gibt es auch Krisendienste, wo man sich immer melden kann. Also man muss nicht jetzt 3 oder 6 Monate einfach so warten. Es gibt Sorgentelefone, Krisentelefone und es gibt auch so Büros in jedem Stadtbezirk, die von der Stadt geführt werden, wo man sich auch hinwenden kann und wo man auch Hilfe bekommt bei psychischen Erkrankungen.
Wo man dann darauf hoffen muss, dass da auch geschultes Personal sitzt. Ne? Wenn du zum Beispiel bei der Krankenkasse anrufst, bist du im Callcenter und kannst denen 13 Mal sagen, ich habe mich gerade aufgerafft, um mir anzurufen. Dann gehen die trotzdem ihre Stino-Antworten durch und
Ja, also ich meine, diese Krisendienste sind aber schon nochmal was anderes. Die sind eigentlich ganz gut, weil da sitzen auch Psychotherapeuten, da sitzen Sozialarbeiter. Okay. Und da muss man einfach nur mal Krisendienst googeln in Berlin. Die haben auch eine Telefonnummer, wo man rund um die Uhr anrufen kann. Und die haben Sprechzeiten, wo man auch ohne Termin meistens hingehen kann. Also wenn man zu Hause sitzt und man denkt, jetzt heute will ich was ändern, jetzt will ich was machen, dann könnte man eigentlich sofort losgehen und mal mit den Leuten sprechen.
Und hier bei Jenny, bei deiner Freundin natürlich noch ein bisschen schwieriger, dadurch, dass es Spanisch sein
also die
muss.
Hatte dann einfach bei ihrer Hausärztin dann nachgefragt, weil die auch spanischsprachig ist, ob sie denn nicht jemanden kennen würde, den sie empfehlen könnte. Und sie hat auch tatsächlich jemanden gefunden, der spanischsprachig ist.
Mhm.
Also das ging dann auch sehr schnell. Also die hatte dann auch innerhalb einer Woche einen Termin.
Okay.
Obwohl das für sie natürlich am Anfang, also als ich ihr das gesagt habe, war sie halt so ein bisschen wie vor den Kopf gestoßen, weil so nach dem Motto Depression, das heißt ja, ich bin krank und wie so eine persönliche
Beleidigung, ja.
Ja, also
sowas, was man, ja, das ist ja auch ein bisschen bei dem Krankheitsbild so, dass das total schwierig ist, das anzunehmen, weil das ja schon mit Versagen auch wieder einhergeht. Das ist schwer nachzuvollziehen, aber weil man sich schon so scheiße fühlt, dass wenn das noch dazukommt, man einfach nur da sitzt und denkt, ey, nee, ich bin wirklich zu blöd zu allem, ne?
Aber genau so ist es ja nicht. Also es ist ja kein Versagen, sondern es gibt ja so viele Gründe und die sind auch gar nicht alle richtig klar erforscht. Also es kann so genetische Ursachen geben, warum man anfälliger ist für eine Depression. Es kann auch große Stresssituationen geben. Auch Leute aus Kriegsgebieten zum Beispiel kriegen auch eine Depression oder weil sie einfach mit so viel traumatischen Sachen oft belastet sind. Also es gibt so wahnsinnig viele Gründe, warum man eine Depression kriegen kann. Manchmal auch aus körperlichen Gründen. Also einerseits, weil eben Hormone, Neurotransmitter nicht da sind, aber auch Leute, die zum Beispiel, wir haben es ja gerade gehört, bei der Krebserkrankung, also mit dieser Todesangst konfrontiert worden ist oder so.
Deswegen, da sprichst du, glaube ich, auch was Wichtiges an. Eben viele Frauen, bevor sie ihre Tage bekommen, die haben eben nicht nur so kurze Stimmungsschwankungen, dass sie den Alten mal zusammenfalten, weil er falsches Essen mitgebracht hat, sondern denen es wirklich PMS, prämenstruales Syndrom oder wie es heißt, denen geht es halt wirklich richtig schlecht. Und manche sind so 20, 30 Jahre, immer fünf Tage im Monat, haben die eine depressive Verstimmung, bevor sie ihre Tage bekommen, weil eben die Hormone zurückgehen. Ja, es ist echt verrückt. Jenny, vielen Dank.
Ja, danke.
Mach's
ebenfalls.
Gut. Tschüss, grüß deine Freundin. Ciao.
Mach ich.
Olli.
Ja, bitte.
Hallo, Olli.
Hallo.
Hallo.
Ist es interessant für dich zuzuhören?
Sehr interessant, ja.
Ja, hast du dich viel mit dem Thema Depression beschäftigt oder musstest dich damit beschäftigen?
Ich habe mich damit sehr ausgiebig beschäftigt, weil ich ja selber Betroffener bin. Und das ja nun auch schon einige Jahre bei mir andauert und leider bisher nicht wirklich behoben werden konnte. Ja, und ich finde mich natürlich in den bisherigen Antworten oder Anrufen sehr stark wieder. Also genau das, was die vorhergehenden Anrufer schon sagten, trifft im Großen und Ganzen noch auf mich zu. Viel gibt es dem eigentlich kaum noch hinzuzufügen, außer dass vielleicht jemand, der noch nie eine depressive Verstimmung hatte oder noch nie unter einer ernsthaften Depression gelitten hat, sich in die Situation eines depressiven Menschen überhaupt nicht reinversetzen kann.
Nee, es ist wirklich sehr, nee, es geht wahrscheinlich nicht, sehr schwierig. Nee.
Und genau das ist auch der Punkt, der auch nach wie vor in zumindest meinem Umfeld immer wieder präsent ist. Viele sehen das eben doch gar nicht als ernsthafte Erkrankung an, sondern sie denken, man macht sich irgendwelche, man bildet sich was ein.
Man macht sich zu viel einen Kopf.
Ja, ne? genau. Und man soll mal den Kopf wieder hochheben und vorangucken und es geht schon wieder alles besser, kommen auch wieder bessere Tage. Also diese ganzen scheiß Ratschläge, ja, also ich kann die einfach nicht mehr hören. Und dadurch sind auch viele Bekanntschaften in dieser langen Zeit mehr oder weniger ja, zurück oder zu Bruch gegangen, weil diese Menschen einfach eben auch überhaupt kein Verständnis für meine Situation hatten. Und ich mich dann auch immer mehr zurückgezogen habe, weil, ja, man macht sich eben doch selber Vorwürfe, ja. Man denkt, man hat irgendwas Schlimmes gemacht und deshalb ist man depressiv, man kann eigentlich gar nichts dafür, sondern das ist eben eine körperliche Reaktion. Aber das wird eben von vielen Menschen nicht angenommen.
Und hast du Menschen gefunden, die auch unter Depressionen leiden, mit denen du sprechen kannst?
Also ich habe jetzt keine Person an meiner Seite, die jetzt auch depressiv ist. Mhm. Aber ich habe eine Person an meiner Seite, die mir gegenüber sehr tolerant ist.
Ja.
Das ist nämlich meine Freundin. Und ja, also die geht wirklich sehr gut mit der Thematik um. Und ich kann ihr dafür jetzt auch an dieser Stelle nur ein herzliches Dankeschön aussprechen, weil wenn ich sie nicht hätte, weiß ich nicht, was vielleicht schon längst passiert wäre.
Hast du oft mit Suizidgedanken zu kämpfen?
Mittlerweile nicht mehr so stark. Gab mal eine Zeit, da war es sehr stark. Ich habe auch einen Versuch hinter mir, der scheiterte. Aber es gab mal eine Zeit, da war es wirklich so, da habe ich im Bett gelegen abends. Ich habe mich in meinem Zimmer gefühlt wie in einem Sarkophag, wo eigentlich nur noch der Deckel vom Sarg zugeschlagen werden muss. Und wenn ich an Tod gedacht habe, da kam so ein richtiges wärmendes Gefühl in mir auf.
Dann ist das hier wenigstens vorbei, ne? Das Gefühl, dieser Zustand.
Ja, also ich habe auch eine Psychotherapie durchlaufen vor mittlerweile 2 Jahren. Man muss ja zwischen den Therapien immer 2 Jahre Zeit lassen und bin auch in psychiatrischer Behandlung, nehme also auch Medikamente.
Ja, was nimmst du?
Ich nehme, wie sagt man hier, Antidepressiva.
Für morgens und abends oder einmal oder Citalopran oder welches?
Venlafaxin nehme ich, 225 Milligramm. Ist schon ziemlich hochdosiert und das Ganze einmal am Tag.
Und hilft dir aber?
Also es hat mich auf jeden Fall stabilisiert und meine Ärztin hat mal irgendwie vor 1,5 Jahren zu mir gesagt, dass mich die Tabletten über Wasser halten würden, ansonsten wurde sie da auch schon schwarz sehen und damit hat sie genau auch in Schwarz getroffen.
Aber hat es bei dir was ausgelöst, dass du so denkst, okay, das ist ja schon mal was, ne? Es gibt ein Medikament, was einen stabilisiert. Das ist ja erstmal schon, gibt einem ja eine Sicherheit eigentlich, okay, wenn es mir wieder schlechter geht, ich kann dieses Medikament immer nehmen.
Das ist richtig. Allerdings sind ja die meisten Antidepressiva oder überhaupt Psychopharmaka auch oftmals mit Nebenwirkungen belastet. Ich weiß nicht, inwiefern ich sie da damals falsch verstanden hatte, als sie mir dieses Medikament verschrieb. Sie meinte, es hätte nichts mit Gewichtszunahme zu tun. Also man würde dadurch nicht zunehmen. Ich habe aber über die mittlerweile fast 8 Jahre doch eine andere Erfahrung machen müssen. Und das ist natürlich die Kehrseite der Medaille.
Ja.
Erst recht, wenn ich daran denke, dass ich Anfang der 90er Jahre eine ziemlich heftige Diät hinter mich gebracht habe und über 30 Kilo abgenommen hatte, die jetzt mittlerweile sozusagen wieder drauf sind. Naja, und sie hat mir das erklärt mit dem Stoffwechsel, dass die Nahrungsmittel wohl besser verwertet würden, weil sie länger im Körper bleiben und so weiter und so fort.
Olli, vielen Dank für deine Offenheit.
Ja, bitteschön.
Und bis bald einmal.
Ja, alles klar.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Fritz.
Heino. Die Sprechstunde.
Herzlich willkommen mit Katrin Thüring und bei mir im Studio immer noch René Träder.
Hallo.
Wir möchten mit euch über Depressionen sprechen. Anlass ist, also man denkt ja immer, Mensch, Deutschland ist total aufgeklärt, wenn man von Depressionen spricht, dann sagen alle, ja, seit Robert Enke sich das Leben genommen hat, da sind doch alle viel offener dafür, aber ganz so ist es nicht. Wie man zum Beispiel an dem Hashtag NotJustSad erkennen kann, da hat eine Berlinerin, Jana Selig heißt sie, auf Twitter eben gepostet, wie es ihr geht, hat den Zustand der Depression versucht zu beschreiben, hat einen Hashtag entwickelt, NotJustSad, und seit Donnerstag tausende Tweets dazu von Menschen, die sich eben auch irgendwie mal nach außen kehren können und sagen können, wie fühlt man sich in der Depression, was will man auf keinen Fall hören, gibt es Hilfe und so weiter. Und das haben wir heute aufgenommen. René ist bei mir, ist selbst Psychologe und kann ja, euch mit Rat und Tat zur Seite stehen oder aber auch einfach nur zuhören, so wie ich es in dem Fall mache. 0331 70 97 110. Und nicht nur, also es muss auch gar nicht so sein, dass ihr betroffen seid persönlich, sondern vielleicht habt ihr im Freundeskreis bei den Kollegen oder in der Familie eben das Gefühl, da ist jemand depressiv. Es gibt ja, glaube ich, bestimmte Punkte, ne, die man abarbeiten kann. Wenn man das so googelt, Depression, dann stehen da 8 Punkte. Mhm. Ich kriege die jetzt nicht mehr zusammen.
Ja, also es ist im Grunde genommen alles sowas wie Antriebslosigkeit, Sinnlosigkeit empfinden, Gereizbarkeit auch schnell, auch dieses, wir haben es vorhin auch schon gehört, Tränen sehr schnell ausbrechen plötzlich und auch selbst manchmal gar nicht genau wissen, warum eigentlich. Schlaflosigkeit oft, auch viel Grübeln, so Hoffnungslosigkeit, Mutlosigkeit.
So eine Gedankenspiralen oft nachts, ne, dass man dann irgendwie um 3, um 4 aufhört und immer wieder sich um dasselbe dreht, wenn man irgendwie aufstehen muss, duschen, damit es wieder weggeht. Oder wenn man, also ein gutes Anzeichen ist auch, wenn man zur Arbeit fährt und da einfach den ganzen Weg zur Arbeit durchheult. Und zwar nicht, weil man an was Trauriges gedacht hat, sondern weil die Tränen einfach die ganze Zeit runterlaufen. Ist ja auch nicht so ein normales Weinen. Julia. Julia? Julia? Oh nein. Julia ist uns abhandengekommen. Julia, falls du nochmal irgendwie dein Ohr ans Telefon machen könntest, wäre das sehr nett. Julia, gehen wir erstmal nochmal wieder raus. Katrin.
Ja, hallo.
Hallo. Hallo. 24 Jahre jung bist du.
Ja, genau.
Rufst an aus Mitte und ist dir schwer gefallen anzurufen, Katrin?
Es geht. Ich bin jemand, der doch recht offen mit sowas umgeht, weil ich halt teilweise die Haltung einfach habe, dass meine Freunde sind eigentlich alle auch recht offen und ich sehe das ein bisschen so, ich habe einen großen Freundes- und Bekanntenkreis und wer im Grunde damit nicht umgehen kann, ich heule mich jetzt nicht bei jedem aus oder habe mich nicht bei jedem ausgeheult, aber wer damit nicht umgehen kann, der akzeptiert mich ja im Grunde so nicht, wie ich bin und den brauche ich halt auch in meinem Leben nicht, weil es halt auch ein Teil meines Lebens ist.
Mhm. Wann bist du zum ersten Mal damit konfrontiert worden, dass du gedacht hast, das ist schon wirklich mehr als...
Ich hatte als Teenager hatte ich sehr stark mit Problemen zu kämpfen, aber da habe ich das nicht so wirklich als Depression wahrgenommen. Mir ging es einfach sehr schlecht durch meine familiäre Situation und vor circa einem Jahr bin ich dann, ich bin immer über die Jahre dann von der Zeit an, also über diese 10 Jahre immer wieder von meiner Vergangenheit so ein bisschen eingeholt worden, obwohl ich jetzt doch mittlerweile eine ziemlich andere Lebenssituation habe und letztes Jahr, also vor einem Jahr, war es dann dieses Einholen so schlimm, dass ich halt wirklich in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen bin und mir da selber auch nicht mehr so wirklich ich wusste mir nicht mehr so wirklich rauszuhelfen. Ich bin nur noch bei mir zu Hause versumpft. Ich konnte auch die Umgebung von anderen Menschen gar nicht ab.
Also das war so anstrengend,
Ja, es war unheimlich anstrengend und das hat mich dann auch ziemlich an den Rest meiner Kräfte getrieben und ich bin dann halt auch wirklich von allen so ein bisschen ferngeblieben. Ich habe dann Freunden, die bei mir zu der Zeit mit dem Studentenwohnheim gewohnt haben, habe ich dann halt auch ganz klar gesagt, dass ich da gerade so ein bisschen Probleme habe und dass ich selber gucken mag, wie ich jetzt mich mit ihnen treffe oder so und dass es gar nicht gegen sie geht und hab dann irgendwann gesagt, okay, so geht's nicht weiter und hab mir dann angefangen, einen Therapeuten zu suchen.
Das ist ja auch was, womit man so ein bisschen umgehen muss, ne? Dass in einer Partnerschaft oder im Freundeskreis, wenn da auch viel Unwissen ist, dass die Leute das persönlich nehmen. Wenn man selber depressiv ist, die anderen das persönlich nehmen. Das habe ich auch schon so bei einer Freundin erfahren, die hatte Depressionen und der Partner, der sagt mal, liegt das jetzt an mir, dass du dich hier nicht mehr irgendwie aufraffen kannst und so, dass man da wenig abstrahieren kann. Weg von mir selber, das ist eine Krankheit, die der andere hat, Aber das hast du so nicht erfahren?
Zum Glück nicht, nein.
Von deinen Eltern?
Mit meinen Eltern habe ich große Probleme und habe eigentlich mit beiden Seiten eigentlich, also mit meiner Mutter so ein bisschen, die ist selber aber auch in Behandlung und als ich ihr damals davon erzählt habe, dass ich jetzt in Behandlung gehe, war ihre Aussage, dass sie es schuld ist und dass es ihr unheimlich leid tut und zu meinem Vater habe ich eigentlich keinen Kontakt mehr.
Und wie war es für dich selbst? Du hast ja gesagt, vor ungefähr einem Jahr war das so, dass du dann dir überlegt hast, eine Behandlung zu machen. War dann der Schritt auch leicht zu machen oder war das nochmal eine große Überwindung?
Ich war als Jugendliche schon mal in Behandlung.
Und ich fand es jetzt gar nicht, ich finde es sehr traurig, dass es in unserer Gesellschaft noch immer noch so ein bisschen verpönt ist, dass man einen Psychologen aufsucht. Mhm. Ich finde das im Grunde gar nicht schlimm. Es ist halt, wie ihr schon gesagt habt, eine ganz normale Sache. Es ist halt eine Sache, die man nicht selber verschuldet hat, für die man eigentlich selbst am wenigsten was für kann. Und ich habe dann den Weg gesucht und habe dann zum Glück auch relativ schnell jemanden gefunden, wo ich in Behandlung konnte. Also ich habe da echt Glück gehabt.
Und bist du bei einem Frau oder einem Mann oder psychologischer Psychotherapeut?
Ich bin in einer psychoanalytischen Behandlung und hatte jetzt Anfang des Monats einen Psychologenwechsel. Ich war vorher bei einem Herrn und jetzt bin ich bei einer Frau.
Okay, und das bedeutet wirklich auf der Couch liegen?
In dem Fall ist es nach Freud, also auf der Couch liegen, genau.
Und es hilft dir?
Ich habe schon das Gefühl, dass es mir hilft. Ich bin jetzt seit Januar in Behandlung. Also ich muss sagen, ich habe wirklich Glück gehabt. Ich habe viel rumtelefoniert, habe dabei eine Hausärztin gefunden, die eine Weiterbildung in Richtung so psychologischen Sachen hat. Und die hat mich dann gleich quasi weiterempfohlen. Und durch diese Empfehlung bin einer Woche bei einer Praxis zu einem Ersttermin gekommen.
Du hast natürlich auch das Glück, dass du in Berlin wohnst jetzt, ne? Bist du hier geboren auch?
Nee. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen gebürtig.
So alle, die irgendwie oft in dörflicheren Gebieten wohnen, ne? Ich stelle mir jetzt vor, die zuhören irgendwie Sachsen-Anhalt, MacPom und so. Da ist es natürlich, da gibt es dann einen Psychotherapeuten, den, wenn du ins Telefonbuch guckst, auf 100 Kilometer und das ist dann im schlimmsten Fall so ein alter Ostler, der da so ein bisschen vor sich rum popelt. Da hat man es in Berlin natürlich ein bisschen schöner.
Und man muss sich auch so ein bisschen entscheiden, macht man die Verhaltenstherapie oder, wie Katrin gerade erzählt hat, macht man die nach Freud sozusagen. Mhm. Und Katrin, kannst du vielleicht kurz so in 2-3 Sätzen zusammenfassen, was passiert da eigentlich in der Therapie? Also es gibt vielleicht jetzt viele, die gerade vorm Radio sitzen und sich fragen, oh Gott, was macht dieser Therapeut mit mir? Wie läuft das ungefähr ab?
Im Grunde gehe ich zur Therapie und lege mich dort dann auf die Couch. Und das ist so ein bisschen, wie man es aus dem Film kennt, also rein von der Positionierung. Ich liege auf der Couch, ich gucke den Psychologen auch nicht an oder in dem Fall die Psychologin. Sie sitzt so ein bisschen hinter mir und ich erzähle im Grunde erstmal alles, was mir so im Kopf rumgeht. Und ich weiß, ich kann in diesem Rahmen auch voll die Gedanken schweifen lassen und ich komme dadurch teilweise auch in viel tiefere Ebenen, was eigentlich dahinter steckt. Also ich habe mittlerweile viele Verknüpfungen erstellen können, die ich einfach entdeckt habe, die ich vorher vielleicht gar nicht gesteckt habe, wo ich halt vorher gedacht habe, okay, wo kommt das jetzt her? Ach so, damit könnte es zusammenhängen. Ja, das ist eigentlich ganz schlüssig. Und
das ist ein sehr geschützter Raum, ne?
Ja, ich bin auch immer im selben Raum und der Kollege fragt dann mehr oder minder, der Wechsel ist noch nicht so lange, fragt dann halt im Grunde nach, fragt teilweise auch tiefer nach, wie ich mich in der Situation gefühlt habe, fragt dann bei bestimmten Sachen noch stärker nach und führt mich dann halt auch teilweise, wenn ich selber den Schritt nicht entdecke, womit es vielleicht zusammenhängen könnte, so ein bisschen in die richtige Richtung.
René, es gibt aber noch andere Formen der Therapie. Ich glaube, bei Depressionen ist sonst eher Verhaltenstherapie.
Also die Verhaltenstherapie ist so der Klassiker bei der Depression. Ja. Die fragt sozusagen nicht ganz so doll nach, was ist alles passiert in der Vergangenheit.
Und Kindheit und so, ne?
Genau, die Ursachen sind da nicht ganz so im Zentrum. Da geht's mehr um das Hier und Jetzt, um das Heute. Und man versucht halt zu schauen, derjenige, der gerade eine Depression hat, wo fühlt er sich denn ausgebremst im Leben und was möchte er gerne machen? Und man versucht ganz konkret das Verhalten sozusagen neu aufzubauen, also um aus dieser Spirale rauszukommen.
Okay.
Und da liegt man zum Beispiel auch nicht auf der Couch, das finden einige Leute auch unangenehm, sondern man sitzt da ganz normal, wie eben auch beim Hausarzt.
So wie wir uns jetzt gegenüber
sitzen.
Genau,
einfach gegenüber.
Kann ich dir auch noch was erzählen, während wir jetzt Musik spielen, René? Bist du offen für mich?
Sehr gerne.
Katrin, vielen Dank für deinen Anruf und alle anderen, ihr seid herzlich willkommen anzurufen. George Ezra mit Budapest haben wir gehört hier im High Noon. Eine Viertelstunde haben wir noch. Ihr seid, wie gesagt, herzlich eingeladen unter der 0331 70 97 110 bei mir und René anzurufen. Und unser Thema bleibt immer noch Depressionen. Eure Erfahrungen damit, vielleicht auch nochmal der ein oder andere, der zuhört und sagt, na, der Punkt wurde noch nicht genannt. So und so fühlt man sich dabei. Anders ist einerseits, man soll immer darüber reden, ne? Man braucht eigentlich keinen bestimmten Anlass, aber heute ist es gerade so, dass eben Jana Selig unter dem Hashtag NotJustSad getwittert hat, eben, dass man nicht nur traurig ist in der Depression und seitdem immer wieder Kommentare dazukommen. Da dachten wir, wir lassen euch auch mal zu Wort kommen. Und Martin, 24 Jahre jung aus dem Tempelhof. Wir begrüßen dich. Hallo Martin.
Hallo Martin.
Du bist selbst betroffen?
Nein. Und zwar, es geht um, ich kenne sozusagen eine Freundin. Und ja, wir sind sozusagen in einer Kennenlernphase. Und ich glaube, ich, also anhand eures Gesprächsthemas habe ich wahrscheinlich schon alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
Wieso?
Na, sie hat die Person, hast du mir auch gesagt, und wie schon gesagt wurde, man soll ja eigentlich nicht sagen, los komm, lass uns was machen. Zum Beispiel, wir hatten halt beide Wochenende frei und da habe ich dann halt mal gesagt, los komm, lass uns was machen und probiere dich da mal in der Richtung jetzt ein bisschen aufzuputschen, so in dem Sinne. Und das war ja wohl angeblich alles falsch. So, und jetzt ist halt die Frage, weil ich habe es jedenfalls noch nicht rausgehört, wie geht man denn am besten jetzt damit um?
Ja, also alles falsch ist immer so radikal formuliert. Natürlich, du hast ja auch gerade gesagt, ihr lernt euch kennen und da geht es ja auch darum, dass sie auch dich kennenlernt und du sie kennenlernst. Und das heißt, wenn man also sagt, ich habe jetzt Lust, was zu machen und ich würde gerne das mit dir jetzt machen wollen, dann ist es ja erstmal nicht falsch. Das ist ja völlig in Ordnung. Was halt dann, wenn man weiß, dass der andere eine Depression hat, dann muss man einfach wissen, dass es an der Stelle also nicht viel hilft, wenn man versucht, den anderen so mitzureißen immer nur. Aber natürlich kann man ja auch das, also Katrin hat vorhin ja auch gesagt, man soll immer authentisch sein, wenn man eine Depression hat, aber umgekehrt genauso, finde ich, soll man auch authentisch sein. Also wenn man jetzt Lust hat, was zu machen, dann kann man dem anderen das auch sagen.
Ich finde auch, Martin, da hast du nicht grundsätzlich alles falsch gemacht, sondern das Angebot geht, der Vorwurf danach, das geht eben nicht. Also der Vorwurf, irgendwie zu sagen, ey, du müsstest doch einfach nur mal deinen Arsch hochkriegen, mal wie schön das Wetter ist, wir haben beide frei, und das vielleicht noch persönlich zu nehmen, die will nichts mit mir machen, das ist eben dann das. Das ist der zweite Schritt so.
Aber hilft es jetzt jemandem mit Depression, wenn ich ihn sozusagen immer darauf hinweise, ey, wie ich ihm nicht, also nicht ihm sage, sozusagen, mach mal was, sondern ihm jedes halt mal so anbiete, wenn du Lust hast, komm Wochenende mit, wir können ja was zusammen machen.
Ja.
Klar, Angebote sind immer gut und auch so eine offene Haltung zu haben. Und was auch immer gut ist, Leute, die eine Depression haben, sind ja meistens nicht immer depressiv. Also es gibt immer so lichte Phasen, wo sie auch Lust haben, was zu machen. Und wenn es nur ganz Kleinigkeiten sind, und da kann man eben unterstützend vor allem sein und da eben das weiter mit aufbauen. Also wenn du merkst, deine Freundin hat in einem ganz bestimmten Bereich Lust, irgendwas zu machen mal, dass man das dann eben auf jeden Fall unterstützt.
Martin, hat sie denn professionelle Hilfe?
Sie nimmt Antidepressiva, inwieweit ihr professionelle Hilfe ist, weiß ich jetzt nicht.
Okay, aber das ist ja schon mal was, aber okay.
Ja, na, sie meint ja selber sozusagen, dass sie halt Phasen hat, wo sie depressiv ist und halt nicht. Und jetzt wäre halt auch die andere Frage, wenn sie jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte ein Wochenende alleine bleiben, und lässt man die Leute dann oder sagt man dann, hätte es nicht Lust, mal das und das zu machen? Oder auch mal einfach zu sagen, ja, nimm dir mal das Wochenende frei.
Naja, dir, Martin, wird es ja wahrscheinlich auch manchmal so gehen, dass du keine Leute um dich haben willst und dass du dann eben mal alleine sein willst. Und das wäre wahrscheinlich ja für dich auch komisch, wenn man das gar nicht respektiert, sondern dann sagt, nö, aber jetzt komme ich und jetzt machen wir was. Ich glaube schon, wenn der andere sagt, dass er alleine sein will, dass man das auch respektieren muss.
Gut, also sozusagen Angebote machen.
Angebote machen, die man auch wirklich ernst meint, aber nicht überfallen.
Und es gibt ja auch Hilfe für Angehörige von psychisch Kranken und auch ganz speziell von Depressionen. Das ist auch immer noch eine Möglichkeit. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt so Krisendienste. Da kann man auch hingehen, wenn man Angehöriger ist oder Freund ist oder Kind ist von Eltern oder so.
Genau, die helfen dir dann auch. Und können dich wahrscheinlich nochmal mehr besser beraten, als wir es jetzt in dem kurzen Rahmen tun können. Aber oder es gibt ja auch Selbsthilfegruppen, ne?
Wo man dann also Selbsthilfegruppen für Angehörige gibt es eben auch, genau.
Ja. Martin, alles Gute für dich, ja?
Ja, danke euch.
Tschüss. Tschüss. Jess?
Ja, Mahlzeit, Katrin.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Du rufst an aus Neukölln und du weißt nicht, ob du depressiv bist.
Also ich muss sagen, ich sträube mich immer davor, das zur Geltung zu machen.
Weil es dann wahr ist, oder?
Eure Verben haben das so ein bisschen dazu geführt, so Antriebslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Und meine Frage ist eigentlich, wenn man das trotzdem macht, aber irgendwie aus seinem Kreislauf trotzdem nicht rauskommt, weil man ist ja eigentlich ein guter Mensch.
Moment mal, das ist ja, ist man ja sowieso, ne?
Ja, aber man hat so das Gefühl, aus dem Geprägten nicht rauszukommen. Man hat so das Gefühl, irgendwie einen Stillstand trotzdem zu haben, obwohl man trotzdem vorwärts geht.
Mhm.
Und daher ist immer so die Frage, wo ist das Limit am Depressiv? So muss man da wirklich so Schicksalsschläge haben, dass man sagt, okay, man kommt davon nicht weg so? Oder ist das einfach nur, ja, ich will nicht sagen, weil man faul ist in der Gesellschaft, weil ich gehe arbeiten, ich mache auch, ich habe Freunde. Aber man hat so das Gefühl, immer einen Tiefpunkt zu haben, so. Also so verloren sich zu fühlen, so.
Ja, also natürlich können wir jetzt am Telefon und im Radio keine Diagnose stellen. Das ist auch dann in der Praxis natürlich viel, viel komplizierter. Aber wenn du dich jetzt mit diesen ganzen Antriebslosigkeitsverben und so weiter angesprochen gefühlt hast, dann ist es durchaus natürlich ein Weg, das weiter zu verfolgen. Also zum Beispiel mal erstmal zum Allgemeinarzt zu gehen oder eben auch mal zum...
Man hat das alles hinter sich. Man hat das wirklich alles hinter sich. Und ich fand das auch so aufbauend von euch, weil ihr meint, diejenigen müssen das selber von sich so preisgeben. Und ich finde, das ist eigentlich so eine große Hürde, weil die Frage ist, die Freunde sagen immer nur, naja, wenn du Probleme hast, das musst du bewältigen. Was dich runterzieht, musst du einfach abwerfen.
Mhm.
Aber das Problem ist, man macht halt nicht, weil man, ich will nicht sagen gewöhnt ist, aber man traut sich nicht wirklich einen Schritt ins neue Leben.
Aber ist es denn nicht einfach, also wirklich wie René jetzt sagt, man geht einfach einmal zum Arzt, ne? Und danach hat man ja... ist man ja schon mal ein bisschen sicherer, dass der entweder sagst, eine depressive Verstimmung oder nee, ist total normal, setz dich mal vor eine Tageslichtlampe, ist jetzt gerade das Wetter oder so, dass man einfach ja, das nochmal abklären lässt. Das finde, gibt mir zum Beispiel immer Sicherheit. Dafür sind ja Ärzte, Psychologen und so da. Da musst du nicht noch 10 Jahre dich fragen, ob es so ist oder nicht.
Ja, ich, naja, Fragen ist relativ. Die Frage ist, wann stellt man es ab? Weil wenn man es wirklich schon angegangen ist und...
Wie, wann stellt man was ab?
Na, dem Punkt, dass man nicht mehr depressiv ist, weil man hat vielleicht eine Therapie angefangen, man hat Freunde um sich, die können nur einfach einem nicht raushelfen und denjenigen kriegst du halt trotzdem nicht aus seinem Trott raus, aus diesem, ja.
Es geht ja leider nicht abzustellen, oder René?
Ja, es gibt nicht einfach so den Knopf oder, also es ist halt...
Das muss sich jetzt im Leben ändern oder man muss einen neuen Partner kennenlernen oder ist das...
Also ich glaube, dieses Bild mit der Erkrankung, was wir immer schon wieder aufgemacht haben heute, das trifft es auch jetzt nochmal. Die meisten Erkrankungen lassen sich auch nicht so einfach abstellen. Also wenn man sich vorstellt, jemand hat Krebs oder ein gebrochenes Bein oder so, das geht auch nicht von heute auf morgen weg. Manchmal geht es auch gar nicht richtig weg und man kann halt nur schauen, dass man die Symptome lindert, um wieder ein gutes Leben trotzdem zu haben. Und so ungefähr kann man sich das bei der Depression auch vorstellen.
Jess, ich würde gerne noch mit Madeleine sprechen und wir haben wenig Zeit. Vielen Dank für deinen Anruf, ja?
Ich danke trotzdem und
mach's gut.
Ja,
tschüss.
Tschüss. Hallo Madeleine.
Hallo.
Hallo.
Aus Finsterwalde rufst du an, die erste Brandenburgerin heute. Herzlich willkommen.
Ja, genau, deswegen rufe ich auch an, damit ich mal die dörfliche Sicht zeigen kann.
Ja, her damit. Du bist 26 Jahre jung.
Ja.
Und
also, Entschuldigung.
Nee, sag, erzähl.
Ja. Also ich wollte halt einfach auch mal so diese Problematik wirklich, die so ein bisschen herrscht, so ehe überhaupt eine Therapie startet. So, dass das ist immer alles ganz schön, wenn jemand sagt, ja, geh doch mal zum Psychologen und man dann ernsthaft 2 Jahre warten darf. Und ich meine, in 2 Jahren kann man sich dann doch schon so in gerade ernsten Situationen. Ich meine, da kann schon viel passiert sein. So 2 Jahre sind halt echt so eine Zeit, gerade für jemanden, der halt diese Probleme hat, sind 2 Jahre echt lange. Also
war das deswegen, konkret bei dir so? Du hattest Depressionen oder wie würdest du im Nachhinein beschreiben?
Ja, also es war, also bei mir war es halt auch in der Pubertät, wo das halt so extrem hochkam.
Mhm.
Und ja, und daraufhin musste ich halt 1,5 Jahre warten. Also es hieß erst 2 Jahre und zum Glück, für mich zum Glück, hat eine abgesagt. Und somit war ich nach 1,5 Jahren dann endlich dran.
In Finsterwalde direkt?
Nee, also ich musste auch noch 40 Kilometer dafür fahren.
Ja.
Ja.
Und wie die 1,5 Jahre, wie hast du die dann gestaltet?
Ja, die haben sich eigentlich um mich rumgestaltet. Also es ist... man hat ja irgendwie das Gefühl, dass man sein Leben nicht mehr wirklich selber gestaltet. So, es ist halt einfach, ja, man geht halt raus, da wo man hin muss und wo man halt nicht hin muss, da geht man dann halt nicht hin. Mhm. Oder, ja, wie gesagt, es sind ja halt immer so Phasen, so, die halt dann kommen, was ja halt auch schon viele erzählt haben. dass es ja nicht immer so ist, was auch gut so ist, weil man muss sich ja auch mal eine Zeit lang erholen. Aber ja, so wenn die Phasen sind, dann ist das schon, ja.
Also es waren auf jeden Fall anderthalb harte Jahre. Was man an der Stelle vielleicht noch sagen kann, ganz vielen Leuten geht es ja so, dass sie nicht sofort den Platz bekommen und das jetzt anderthalb Jahre ist wirklich sehr, sehr lange. Ja. Und wenn man sich vorstellt, man ist so lange belastet mit dieser Situation, dann ist es natürlich sehr schlecht. Was man machen kann ist, dass man die Absagen von den Psychotherapeuten sammelt. Dass man das also irgendwie dokumentiert und wenn man, ich weiß nicht, irgendwie
4 oder 5 Absagen hat, dann darf man zu einem gehen, der privat, also der eigentlich was kostet.
Und dann übernimmt die Krankenkasse das aber trotzdem. Das ist also so als Tipp für jeden vielleicht, der gerade zuhört und auch von Therapeut zu Therapeut geht. Also die E-Mails sammeln oder eben die Telefonate aufschreiben, das reicht auch schon. Meistens am besten mit der Krankenkasse das mal absprechen. Und dann, weil es gibt halt so ein paar Psychotherapeuten, die kann über Krankenkasse abrechnen und ein paar, die müsste man selbst bezahlen. Und wenn aber die alle voll sind, die über Krankenkasse abgerechnet werden, dann kann man auch zu einem gehen, den man eigentlich selbst bezahlen müsste und die Krankenkasse gibt einem das Geld.
Madeleine, wie geht's dir jetzt?
Ja, also wie gesagt, es ist halt im Moment November und es sind halt immer so, ja, die schlimmsten Zeiten. Mhm. Ja. Also.
Und hast du Freunde, mit denen du drüber sprechen kannst?
Ja, also ich bin da eigentlich sehr, sehr glücklich auch drüber. Also ich habe mich von vielen Leuten abgewandt schon so, die es halt, ja, die halt entweder nicht damit umgehen konnten oder die mir einfach nicht gut taten so. Und kann jetzt von mir behaupten, dass ich vielleicht nicht mehr einen Freundeskreis von 50 Leuten habe.
Ja.
Aber die Leute, die ich habe, die stehen da total dahinter. Und ja, ist auch alles ganz, ganz gut, so wie es ist.
Und jetzt. Was ist deine Strategie jetzt über den November oder den ganzen Herbst und Winter gut zu kommen?
eine gute Frage. Es ist, ja, es gibt keine Strategie. Das ist einfach, man versucht früh aufzustehen und das ist ja schon mal die erste Hürde und ja, weiß, man muss jetzt erstmal auf Arbeit und muss das und schleppt sich halt so, bis es halt endlich irgendwie es besser ist.
Mhm. Madeleine,
also es gibt keine Strategie.
Vielen Dank, dass du angerufen hast. Wir sind leider am Ende der Sendung angekommen.
Ja.
Liebe Grüße nach Finsterwalde.
Sehr gut.
Ja. Bis bald einmal. Ja.
Tschüss.
Ja, diese Stunde ging sehr schnell vorbei. Mhm. Ihr könnt trotzdem weiter auf unserem Facebook-Profil bei Fritz posten oder eben zum Anlass der Sendung Not Just Said, so ist der Hashtag, weiter bei Twitter irgendwie schreiben, wie ihr euch fühlt. Ich glaube, was wir aus der Sendung mitnehmen können, ist, Offenheit ist immer gut, ne, darüber zu sprechen, authentisch sein.
Und vor allem auch für beide Seiten. Also sowohl, wenn ich jetzt merke als Freund oder auch als Arbeitskollege, dem anderen geht schlecht. Und aber auch ich selbst, dass man einfach dann selbst anfängt zu sprechen.
Und ich glaube auch, also so war es jetzt irgendwie in der Sendung, dass ich gedacht habe, es kann einem, also wenn man Hilfe bekommt, dann wird es auch besser.
Mhm.
Also wirklich mit Antidepressiva oder eben einer Therapie und so weiter. Man muss Experte für seine Krankheit werden, dass man Depressionen hat, aber es kann einem geholfen werden.
Und es gibt eben viele Wege. Es muss nicht immer die klassische Therapie sein.
Ja.
Es gibt auch, wie gesagt, ganz viele andere Wege. Und wenn es hakt bei der Therapie, dann eben versuchen, den Therapeuten zu wechseln oder eben auch über diesen Trick mit den Sammeln von den Absagen schneller an eine Therapie zu kommen.
Vielen Dank, René Träder.
Sehr gerne.
Für deinen Besuch. Kommst du morgen wieder mit her? Bist du die ganze Woche einfach hier?
Das wäre schön.
Euch einen schönen Tag. Mein Name ist Katrin Thüring und wir hören uns morgen um 12 im High Noon. Jetzt geht's weiter im Soundgarden. Macht's gut.